Liebe Geschwister und Freunde, wenn ich mein Thema aktuell formulieren darf, dann möchte ich sagen, wir sprechen heute über einen Mann, der mit seinem Gott über die Mauer gesprungen ist. Timotheus, über die Mauern eigener Unfähigkeit und Überforderung und Schwachheit. Dieser Mann heißt, wie schon gesagt, Timotheus. Ich greife in den ersten Minuten auf das zurück, was ich gestern Abend gesagt habe schon über diesen Timotheus. Denn wir haben doch etliche Gesichter in unserer Mitte. 10%, 17% oder 21, das brauchen wir jetzt nicht genau festzulegen, die gestern Abend nicht da waren. Timotheus steht vor uns erstens als ein total überforderter junger Mann. Gibt es das auch im Siegerland? Zweitens steht er vor uns als ein Vertreter der zweiten Generation. Dann aber wollen wir sehen, wie Gott, der zu Gaben immer die entsprechenden Aufgaben gibt und zu Aufgaben immer die entsprechenden Gaben gibt, diesem jungen Mann hilft, sodass er wirklich im Glauben mit seinem Gott über die Mauer springen kann. Das Lied von Karl Bernhard Garve war ja zu seiner Zeit noch nicht gedichtet. Wenn es das schon gegeben hätte, so könnte ich mir vorstellen, dass auch der Timotheus in Stunden der Verzagtheit: Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Jetzt habe ich da heute wieder versucht, in Ephesus diese Streithähne auseinanderzubringen, die mit hochrotem Kopf diskutiert haben. Und als ich die Brüder ermahnen wollte in aller Liebe des Christus, da hat der Ältere bloß gesagt: Was für ein Jahrgang bist du eigentlich, junger Mann? Und dann war ich schon abqualifiziert. Oh Gott, wie soll ich diese Aufgaben nur erfüllen können? Irrlehre greift um sich, die Gnostiker nehmen zu und so weiter. Und dann hätte er 346 aufgeschlagen, wenn es das schon gegeben hätte, und hätte vielleicht auch gesagt, gelesen, gebetet: Wird es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausgang wüsste und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste. Du, Herr Jesus Christus, du bist auch jetzt mein Stab und mein Licht, und das ist meine Zuversicht. Hören wir aber erst zu Anfang noch einmal das Kapitel 2. Timotheus 1, damit wir auch ausgehen können von einer festen Grundlage des Wortes. Denn unser Glaube lebt vom Wort. Das muss uns immer wieder ganz klar werden. In der Maße, wie wir uns vom Wort entfernen, kann unser Glaube nicht wachsen, wird er im Gegenteil schwächer werden. Versuche nicht, dich zu stützen auf, letzten Endes dich zu stützen auf Musik, auf Gefühle, auf Großveranstaltungen oder was immer es sei. Daran kann letzten Endes dein Glaube nicht hängen. Musik kann dich nicht retten. Die kann uns emotional in die Höhe heben und nachher sinken wir wieder runter. Ich bin gar nicht so arg auf Musik in letzter Zeit. Ich höre kaum mehr Musik, weil ich sage, was soll das, mich emotional da so beflügeln und nachher geht's wieder runter. Ich will mich lieber gedanklich mit etwas befassen. Aber bitte, das ist nur meine private Meinung. Im Moment bin ich so in einer Phase, wo ich lieber Bücher lese als Musik höre. Aber ich will das nicht der Allgemeinheit auferlegen. Sie können da anders denken. Aber machen Sie sich immer klar, Musik kann mir letztlich nicht helfen. Großveranstaltungen können mir letztlich nicht helfen. Helfen kann meinem Glauben nur das Wort. In Verbindung mit Gemeinschaft und Gebet. In Verbindung mit Gemeinschaft und Gebet. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Aber gerade dieses Bibelwort wird in letzter Zeit wieder sehr stark attackiert. Haben Sie auch schon in Büchern gelesen, dass Adam und Eva nie existiert haben? Haben Sie auch schon in Büchern gelesen, dass die ersten 11 Kapitel der Bibel doch überhaupt nicht historisch zuverlässig sind, sondern nur Mythen, Sagen, Legenden, märchenhafte Gebilde, wobei die frommen Theologen sich beeilen hinzuzufügen, dass ja ein Mythos nicht etwa Unwahrheit sei, sondern ein Bild, ein Märchen, ein Mythos, große Wahrheiten uns enthalten, uns sagen können, aber eben mythologisch. Vorsicht, Glatteis, Rutschgefahr, Bultmann lässt grüßen. Also, wir müssen da wirklich auf der Hut sein. Selbst in frommen bibeltreuen Verlagen, die man eigentlich für bibeltreu angesehen hat, habe ich gelesen, dass die Geschlechtsregister von 1. Mose 5 und 11 die ganzen Zahlen ja nie und nimmer stimmen können und nie und nimmer wörtlich genommen werden können. Da kann ich mich nicht dazu bekennen. Denn wenn die Zahlen der Urgeschichte nicht stimmen, dann stimmen auch die Zahlen der Endgeschichte nicht. Dann brauchen wir eigentlich uns mit dem Buch der Offenbarung, tausendjähriges Reich, auch nicht befassen. Das stimmt dann auch alles nicht. Es löst sich alles auf. Da müssen wir sehr auf der Hut sein. Ohne nun auf der anderen Seite in ein falsches Wörtlichnehmen zu verfallen, ihr Lieben. Das gibt es auch, dass man ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs mit Bibelworten um sich wirft. Da steht's aber, da steht's aber. Und du hast überhaupt nicht den Zusammenhang beachtet. Da steht's aber in Jesaja 45, Vers 7, dass Gott den Teufel als Teufel erschaffen hat, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Aber bitte, wer den Zusammenhang beachtet, der sieht, da geht es um völkisches Heil und Unheil. Gott ist es, der völkisch die Figuren schiebt. Nebukadnezar, Kores, Krenz, Gorbatschow und wie sie alle heißen. Um das geht es in Jesaja 45, 7, um Egon Krenz, aber doch nicht um die Erschaffung des Teufels. Man muss also beim Bibellesen immer auf den Zusammenhang achten. Darauf hat Heinrich Langenberg immer wieder hingewiesen, sonst nützt uns all unser Pochen auf Richtigkeit überhaupt nichts. Und den geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Hintergrund beachten. Nicht jedes Bibelwort gilt direkt, aber was Paulus schreibt, das schreibt er direkt an unsere Adresse. Und nun 2. Timotheus 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist, Timotheus, meinem geliebten Kinde, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christo Jesu, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Mit reinem Gewissen, auch wenn er folterte, auch wenn er die Gemeinden verfolgte wie ein reißender Wolf, der schlimmste Verfolger der Gemeinde, hatte ein gutes Gewissen dabei. Ich diene meinem Gott. Bis vor Damaskus eine Umwertung aller Werte stattfand, und wir haben gestern Abend gehört, unser Gewissen ist kein absoluter Maßstab, sondern ist nur der Wächter über der Übereinstimmung von Wissen und Tun. Entspricht mein Handeln meiner Erkenntnis, das, was ich eigentlich innerlich für richtig halte, oder handle ich gegen meine eigene Erkenntnis? Darüber wacht das Gewissen. Aber da die Erkenntnis falsch sein kann, kann auch das Gewissen falsch sein. Es ist gebunden an die Lehre. Es ist programmiert entsprechend unserer Erkenntnis. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, mit reinem Gewissen vor Damaskus als Christenverfolger, mit reinem Gewissen nach Damaskus als Zeuge des Christus. Wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Für den Juden kommt erst die Nacht und dann der Tag, anders als bei uns. Voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt sein möge. Indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Eunike heißt wohlgefälliger Sieg, sowas ähnliches wie Siegen, passt gut hierher. Deiner Mutter Eunike, ich bin aber überzeugt auch in dir, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Und dann kommt der Vers 7, der einmal die Jahreslosung war vor ein paar Jahren. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Welches Missionswerk, sagte ich gestern Abend, würde junge Leute anwerben? Kommen Sie in unser Missionswerk. Wir versprechen Ihnen, ihr werdet Trübsal leiden um des Evangeliums willen. Kommt in unser Missionswerk, arbeitet mit. Nein, nein. Wir versprechen euch gute Bezahlung, Freizeit, wie sie heute üblich ist, Wohnung, Fahrzeug wird zur Verfügung gestellt. Aber wo würde man sagen, kommt, kommt, arbeitet mit. Wir versprechen euch Trübsal, Drangsal werdet ihr haben. Es ist schon erstaunlich, was hier der väterliche Paulus seinem geistlichen Kinde zumutet, menschlich gesehen total überfordert, menschlich gesehen aussichtslos. Komm, leide Trübsal mit dem Evangelium, aber nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken. Hier schimmert wieder durch die paulinische Rechtfertigungslehre des Römerbriefes und Galaterbriefes in dieser kurzen Bemerkung. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Epiphanie unseres Retters, durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus, des Messias, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin. So gehört das betont. Durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Um welcher Ursache willen ich dies auch leide. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gegenseitiges Vertrauensverhältnis, wenn ich das mal dazwischen sagen darf. Bruder Heller hat ja auch immer dazwischen geredet beim Lesen eines Bibeltextes. Gegenseitiges Vertrauensverhältnis, haben Sie das beachtet? Vers 12. Er ist mächtig, das ihm von mir anvertraute, auf jenen Tag zu bewahren. Paulus hat dem Herrn etwas anvertraut. Herr, ich kann die Garantie nicht übernehmen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll mit der Lehre, mit der Gemeinde, mit meinem Evangelium, wenn ich mal tot bin oder zu Tode gebracht durch die Feinde. Ich vertraue dir das an. Und wiederum hat der Herr ihm etwas anvertraut. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dieses, dass alle, die in Asia sind, der römischen Provinz Kleinasien, wo sich also die Gemeinden befanden, an die 30 Jahre später Johannes auf Patmos diese Botschaft der sieben Sendschreiben gerichtet hat, Ephesus, Smyrna und so weiter, auch Laodicea. Alle diese Leute haben sich schon zu Lebzeiten des Paulus von ihm abgewandt. Nicht unbedingt von Gott, nicht unbedingt von Christus, aber von diesem Paulus. Der geht zu weit, wie auch heute viele sagen. Du weißt dieses, dass alle, die in Asia sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage, und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Es fällt auf, dass bei den beiden Timotheusbriefen der Gruß des Paulus anders lautet als in den übrigen Paulusbriefen. Gnade euch und Friede beginnt er seine Briefe. Hier aber Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Dieser total überforderte junge Mann, er braucht außer Gnade und Friede die tiefe Barmherzigkeit, das Erbarmen Gottes. Es könnte ja sein, dass er auch Fehler gemacht hat. Mir ist zweierlei ziemlich sicher. Erstens, der Timotheus hat auch Fehler gemacht. Zweitens, der Timotheus hat sich aber grundsätzlich bewährt. Er hat seinen Auftrag gut ausgeführt. Was verlangt Paulus alles von diesem jungen Mann? Vielleicht lesen Sie einmal oder lassen sich ermuntern durch diese Stunden, die beiden Timotheusbriefe wieder einmal durchzulesen. Das sollte man nicht im Eiltempo machen. Da kann man nicht sagen, heute früh habe ich meine stille Zeit. Ja, ich lese mal in einer Viertelstunde die beiden Timotheusbriefe. Das kann ja ein schneller Leser schaffen, aber da haben Sie nicht viel davon. Sondern das muss über viele Tage hin sich erstrecken mit mehreren Farbstiften, mehreren Bibelübersetzungen, Konkordanz dabei. Und dann kann man sich vieles unterstreichen. denn Paulus hat hier sehr kompakt geschrieben, was da in einem einzigen Satz drinstecken kann, in einem Teil eines Satzes, das ist ganz erstaunlich, das bringt Gottes Geist fertig. Dieser junge Mann soll sich richtig benehmen, er soll in jeder Hinsicht ein Vorbild sein, richtig sich verhalten zu Ältesten und Diakonen, jungen Schwestern, alten Schwestern, jungen Brüdern, alten Schwestern, die Streithähne soll er ermuntern, dass sie ihren Streit lassen, und er soll überall für gesunde Lehre achten und dass die Lehre des Paulus in gesunder Weise nicht vernachlässigt wird. Halte an, bleibe dabei, halte fest, sei ein Vorbild. Achten Sie mal auf all die Befehlsformen, Imperative. Wer sich schon im Ruhestand befindet und daher ja Zeit hat, nehme ich mal an, der kann ja auch sich mal herausschreiben, alle Imperative in den beiden Timotheusbriefen, und kann mir nächstes Mal sagen, wie viel das sind. Ich habe es noch nicht nachgezählt. Es sind ihre eine ganze Menge. Imperativ, Befehlsform haben wir in der Schule gelernt. Geh, steh, tu, fliehe, kämpfe, predige, überführe, zur gelegenen Zeit, zur ungelegenen Zeit. Alle diese Imperative, es ist wie ein Hagel von Befehlsformen, die auf den jungen Timotheus herunterprasseln. Und ich könnte mir menschlich gesehen vorstellen, dass Timotheus, ich rede jetzt mal modern, dass er nach kurzer Lektüre den Brief des Paulus wieder zugeklebt hat, an Absender zurück. Zurück an Absender, einen kleinen Zettel beigefügt, lieber Vater in Christo, dein Brief ist sicher gut gemeint, aber ich fühle mich total überfordert. Bevor Schlimmes passiert und ich auf der ganzen Linie versage, lieber Bruder Paulus, schicke ich dir den ganzen Brief und deinen Auftrag wieder zurück. Bitte such dir einen anderen. Ich kann das nicht. Ja, so wäre das auch ehrlicherweise. Welcher junge Mann kann denn so etwas, was hier alles von dem verlangt wird, im Wandel, in der Erkenntnis, im Festhalten am paulinischen Evangelium, in dem Zurechtbringen der Streithähne, und so weiter, die reine Lehre wiederherstellen, den Streit in den Gemeinden beseitigen, sein Fortschritt soll allen offenbar werden, und so weiter, und so weiter. Geht Paulus nicht doch zu weit? Er ginge zu weit. Wenn da nicht Gott wäre, den ja der gleiche Paulus so wunderbar bezeugt, eben in diesen Timotheusbriefen. Wunderbar ist ja 1. Timotheus 6, 13 bis 16, vielleicht ein Höhepunkt in den beiden Timotheusbriefen, vielleicht die Spitze, die alles überragt, diese Doxologie, dieser Lobpreis in 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Wie viel da Paulus an Theologie und Christologie, an Heilsgeschichte in einem kurzen Zeugnis unterbringt, das ist erstaunlich. 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Ich gebiete dir, oh, schon wieder ein Gebot. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält, sagt die unrevidierte Elberfelder. Ich weiß nicht, wie es in der Revision heißt. Fußnote M ist schon etwas besser. Der allem Leben gibt. Wörtlich, der das All ins Leben zeugt. Bruder Karl Geier hat das oft erwähnt in seinen letzten Lebensjahren. Er wusste sogar auswendig, was da im Griechischen steht. Ich weiß es inzwischen auch auswendig. Zoogonuntos ta panda. Zoogonuntos. Zoogonuntos, das kennen wir alle aus Fremdworten. Sie gehen manchmal vielleicht in den Zoo. In Siegen hat es, glaube ich, keinen, oder? Einen kleinen vielleicht. Dann gehen Sie nach Wuppertal oder Frankfurt in den Zoo. Zoogonuntos, Zoologie, das ist Leben. Und dann Gonuntos kommt von Goneo, und wir kennen heute Gene, den Begriff der Gene, Gentechnologie, Gen, Genao. Dieses griechische Wort hat es zu tun mit den Vorgängen um Zeugung und Geburt. Zoogonuntos, Zoogoneo, ins Leben zeugen. Tapanta das All, der das All ins Leben zeugt. Das ist auf eine kurze Formel gebracht, Gottes Wille mit seinem All, mit seiner Schöpfung, der das All ins Leben zeugt. Letzten Endes will das Gott. Das All aus dem Stadium des Geschaffenseins in den Zustand des Gezeugtseins überführen. Und zwischen beidem, ihr Lieben, besteht ein gewaltiger, fundamentaler Unterschied, wie er größer nicht sein könnte. Alles Geschaffene ist vergänglich, alles aus Gott Gezeugte ist unvergänglich. Alles Geschaffene ist endlich. Die Naturwissenschaftler rätseln dran herum, ob das Weltall, das Universum offen ist oder geschlossen. Wenn es geschlossen ist, dann folgt der Expansion der Galaxien. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, nach 60 Milliarden Jahren wieder eine Kontraktionsphase. Nach der Expansion geht es wieder zusammen. Das hängt von der Materiedichte des Weltalls ab. Man hat bis jetzt aber nur 10% von der Materie gefunden, die nötig wäre, um die Dichte hervorzubringen, dass es nach der Expansion nach 60 Milliarden wieder eine Kontraktionsphase gibt. Aber vielleicht schwirren die anderen 90% noch im Kosmos herum als Dunkelmaterie oder Neutrinos oder was weiß ich. Die Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Andere sagen, das Universum könnte offen sein. Das heißt, es expandiert in aller Ewigkeit. Und nun stellen Sie sich vor, der Heinz Schumacher weiß, was richtig ist. Er hat nie Naturwissenschaft studiert. Aber von der Bibel her weiß ich, das Universum kann nicht unendlich sein. Der Faktor unendlich kann nur dem Schöpfer gelten. Alles Geschaffene kann nicht unendlich sein. Geschaffenes ist niemals unendlich. Weder in der Zeit noch im Raum, weder rückwärts noch vorwärts in der Zeit kann unser Universum unendlich sein. Das wissen wir aus Gottes Wort. Das wissen wir aus Gottes Wort. Nur der Schöpfer ist unendlich. Jehova, Yahweh, der Unendliche. Und das steht ja auch hier, der allein Unsterblichkeit hat, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat kein Stern, keine Materie, auch kein Universum, auch nicht unser Universum hat Unendlichkeit. Gott will alles von der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit durch Zeugung überführen. Das ist sein letzter Wille. Das bedeutet, Gott wird sein Alles in allem. Und deshalb ist es so gewaltig, wenn Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Das heißt nichts weniger als durch Zeugung, durch göttliche Zeugung, Neuzeugung, man kann auch sagen Wiedergeburt. Das Wort kann aber auch übersetzt werden mit Neuzeugung, wie Dr. Meyer-Gerber es lieber sagt. Durch Neuzeugung Anteil haben am Wesen Gottes, Anteil haben an seiner Unendlichkeit. Nicht dem Fleische nach, nicht unserem Fleische nach. Das muss einmal vergehen und verfallen. Aber dem Geiste nach, teilhaben an seiner Unendlichkeit. So ogo nun das Tapanta, der das All ins Leben zeugt. Die gesamte Schöpfung ist vergänglich. Geschaffenes ist immer vergänglich. Unerschaffenes, Göttliches ist unvergänglich, unendlich. Der ganze Kosmos ist vergänglich und endlich. Es kann kein offenes Universum geben. Es kann nur ein geschlossenes Universum geben, das zu einer Endlichkeit wieder zusammenfällt, wenn Gott nicht vorher eingreift. Und dieser Gott greift nicht erst ein nach 60 Milliarden Jahren, da dürfen wir sicher sein. Es kann kein unendliches Universum geben und gibt keines, nur Gott ist der Unendliche. So ogo nun das Tapanta bedeutet, er will alles Geschaffene in den Zustand des, der Zeugung und damit der Unendlichkeit Gottes überführen. Und in dem Sinne gibt es eigentlich kein absolutes Weltende nach der Bibel. Himmel und Erde werden vergehen, die Äonen hören einmal auf, aber ein absolutes Weltende, dass das All wieder ins Nichts zurücksinkt, aus dem es gekommen ist, wie in manchen Büchern zu lesen ist, das gibt es nicht. Oder meinen Sie, das sei das Weltende, wenn Gott alles in allem ist? Sagt dann Gott so, jetzt höre ich auf, dann fängt es doch erst richtig an. Gott, alles in allem, ist nie und nimmer ein Ende. Wir dürfen durch den Glauben heute schon im Heiligen Geiste Anteil haben an der Unendlichkeit Gottes und deshalb ist es nicht aus, wenn wir die irdischen Augen schließen. Unsterbliches Leben, das dann auch einmal in der Auferstehung einen entsprechenden Geistleib bekommt. Sie sehen, was alles drinsteckt in 1. Timotheus 6. Aber ich wollte die Doxologie lesen, 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der das All ins Leben zeugt. Und Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis zur Epiphanie unseres Herrn Jesus, des Messias, bis zur glanzvollen Erscheinung. Epiphanie bedeutet etwas Glänzendes, Glanzvolles, Lichtbringendes. bis zur Epiphanie unseres Herrn Jesus Christus, welche, die Epiphanie, zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit, nicht nach unserem Kalender, nach seinem Kalender, zeigen wird, der glückselige und alleinige Machthaber. Da könnte man bei jedem Satzteil stehen bleiben. Glückselige und alleinige Machthaber, wo gibt's denn die auf dieser Erde? Ist Egon Krenz ein glückseliger Machthaber? Alles andere. Nicht einmal unser Helmut Kohl, der hat auch so viel Sorgen und Belastungen und dass er richtig in die Fernsehkammern rein lächelt und nicht falsch, so dass er weniger Stimmen kriegt. Der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, deshalb muss das Universum endlich sein. Unbegrenzt kann es sein. Sie finden nie im Universum die Stelle, die mit Holzbrettern zugenagelt ist. Unbegrenzt. Die Kugeloberfläche, die Oberfläche einer Kugel ist unbegrenzt, aber endlich. Keine Kugel ist unendlich, aber sie finden keine Grenze. So auch unser Universum. Einer hat gesagt, wenn du immer im All geradeaus fährst, auf einmal siehst du deinen eigenen Hinterkopf. Auf einmal kommst du wieder von hinten bei dir selber an. Unbegrenzt wie eine Kugeloberfläche, aber endlich. Gott allein ist der Unendliche. Das muss man ganz klar betonen, auch gegenüber allen Büchern in heutiger Zeit, die uns weismachen wollen, das Universum könne doch unendlich sein, nie und nimmer. Der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Nicht irgendwo zwischen den Galaxien, sondern ganz andere Dimension, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Dieses Licht war schon da, als im Uranfang die Welt geschaffen war. Das ist nichts Geschaffenes, dieses unzugängliche Licht. Das ist die unerschaffene Wohnung Gottes. Denn keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Also hat man im Alten Testament bei Gotteserscheinungen nie den Vater gesehen, sondern immer nur den Sohn. Welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Sie sehen, was in dieser Doxologie alles drinsteckt, das ist unglaublich. Und weil es diesen großen Gott gibt, deshalb braucht Timotheus nicht zu verzagen. Ich möchte 5 göttliche Ausrüstungsgegenstände nennen, die nun dem Timotheus eine Hilfe sind. Der erbarmungswürdigen Situation steht eine 5-fache göttliche Ausrüstung gegenüber. Und dann noch einmal 5 Punkte. Der erbarmungswürdigen Situation steht ein 5-faches heilsgeschichtliches, göttliches Handeln gegenüber. Zuerst mal der erbarmungswürdigen Situation steht eine 5-fache göttliche Ausrüstung gegenüber. Diese 5 Dinge finden wir alle in unserem Text, 2. Timotheus 1. Glaube, Gnade, Gnadengabe, Geist, Auferstehungsleben. Erstens Glaube. Timotheus kann glauben. Timotheus darf glauben. Ich sagte gestern Abend, hinsichtlich der Bekehrung gibt es den Paulus-Typ und den Timotheus-Typ. Da gibt es bei manchen eine dramatische Wende. Ich war ein Gangster, ich war alkoholabhängig, ich war drogenabhängig, ich war ein Zuhälter, ich war dies, ich war jenes. Wenn die sich bekehren, gibt es ein Erbrockhaus-Taschenbuch. Bei den anderen braven Leuten gibt es dann kein Erbrockhaus-Taschenbuch. Es gibt dramatische Änderungen wie bei Paulus und es gibt aber auch das, den Timotheus-Typ, 2. Timotheus 3, Vers 15. Leute in frommem Elternhaus aufgewachsen, von Jugend auf an die Heilige Schrift herangeführt, von denen heißt es, so war es bei Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 15, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, vermögen sie dich weise zu machen zur Seligkeit. Es genügt aber nicht, dass man von Jugend auf alles kennt. Ich sagte es gestern Abend. Es genügt nicht, dass wir wissen, 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 erleuchtet sind. Ich weiß alles. Ja, ja, ich weiß, worin sich der Bruder X und Y in der Lehre unterscheidet. Ich weiß alles. Ich weiß, was die in Langsteinbach lehren. Ich weiß, was dagegen zu sagen ist. Ich weiß, was der sagt. Ich weiß, wo der irrt. Ich habe das alles mitgekriegt bei den Unterhaltungen meiner Eltern am Tisch. Ich weiß alles. Ich weiß alles. Das genügt nicht, sondern nur bei Erleuchtung stehen zu bleiben, ist sogar sehr gefährlich, wenn daraus nicht Entscheidung wird, Wiedergeburt wird, neues Leben wird. Bei Timotheus geschah eine echte Wende, Sie geschah offensichtlich unter Tränen, wie Paulus hier bezeugt in Vers 4. Er kam zum lebendigen Glauben. Gott hat keine Enkel und der Glaube kann nicht einfach übertragen werden von der Großmutter Lois auf die Mutter Eunike und dann auf den Timotheus. Aber Gott sei Dank gibt es das auch immer wieder, dass echtem Glaubensleben in der Generation der Väter und Großväter, Mütter, Großmütter, echtes Glaubensleben bei den Kindern folgt. Das gibt es, Gott sei Dank. Es ist aber nicht selbstverständlich. Ich glaube, es war Böhmerle, der einmal sehr hart gesagt hat, du musst nicht immer denken, dass Gott seine Auserwählung nun unbedingt mit deinen eigenen Kindern weiterführt. Er kann mitten hineingreifen, irgendwo anders in die Welt. Trotz diesem Wort, du und dein Haus, das ist natürlich eine Frage, wie man das einzuordnen hat, scheint ein Widerspruch zu sein. Nun, erstens Glaube, zweitens Gnade, Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor ewigen Zeiten gegeben. Gnade ist da. Gnade ist auch da für einen Timotheus. Und diese Gnade reicht aus, wie es Paulus selber erfahren hat. Meine Gnade genügt. Wir gehen gleich weiter. Drittens, die Gnade konkretisierte sich, die muss ja immer sich konkretisieren in unserem Leben, die Gnade konkretisierte sich als Gnadengabe. Charisma heißt das griechische Wort. Um welcher Ursache will ich dich erinnere, dass Charisma die Gnadengabe Gottes anzufachen? Das Wort Gnadengabe, Charisma, ist in der Gegenwart ein bisschen in Verruf geraten bei manchen Leuten, aber wir wollen dieses Wort Charisma ganz unvoreingenommen hören, wie es hier im Text drin steht. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Der Gnade entspricht eine Gnadengabe. Aus der Charis kommt Charisma. Und ich sage immer so, wer in 1. Korinther 12 nichts findet, was ihn betreffen könnte, der findet gewiss in Römer 12 ein Charisma. Gnade konkretisiert sich auch in Gnadengaben. Und wenn du sagst, 1. Korinther 12, ich weiß nicht, ich rede nicht in Zungen, strecke mich nicht einmal danach aus, ich bin kein großer Krankenheiler und Wunderwirkungen gehen von mir auch nicht aus, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, ich bin kein Prediger, ich weiß nicht, welche Gnadengabe ich haben könnte nach 1. Korinther 12, der möge doch bitte Römer 12 aufschlagen. Und in Römer 12, da findet jeder was. Auch in Römer 12 ist die Rede von Gnadengaben. Römer 12, Vers 4. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo. Bei der Gelegenheit darf ich sagen, Schriftteilung ist gut. Wir müssen beachten in der Bibel, was ist der Welt gesagt, was ist Israel gesagt, was ist dem Leib des Christus gesagt. Aber manche führen nach meinem Erachten die Schriftteilung zu weit. Und wenn dann Brüder die Paulusbriefe auch nochmal aufteilen in frühere Paulusbriefe und spätere Paulusbriefe, der Römerbrief, der habe noch keine Erkenntnis des Leibes des Christus und auch nicht die Korintherbriefe, das würden wir erst finden, den wirklichen Christusleib in Epheser, Philipper, Kolosser. Also wenn man die Briefe des Lehrers der Nationen, des Paulus, dann auch nochmal auseinander dividiert, da geht mir die Schriftteilung zu weit. Und wenn man dann verschiedene Leiber oder verschiedene Körperschaften macht. Aus den früheren Paulusbriefen, da gab es noch das und das, und in den späteren Paulusbriefen, da gibt es das nicht mehr. Dann ist es, wie Adolf Heller ironisch bemerkte, bei solcher Art von Schriftteilerei hast du am Schluss nur noch Kolosser 3, Vers 2 in der Hand. Unser Leben ist verborgen mit Christo in Gott, alles andere hast du hinausgeschieden durch zu viel Schriftteilung und Scheidung. Nein, so geht's nicht. Für mich ist der Römerbrief ein Füllebrief, nicht erst Epheser, Philipper, Kolosser. Und natürlich meint er hier denselben Christusleib wie auch in Epheser, keinen anderen oder früheren oder noch nicht richtig verstandenen. Wir die vielen sind ein Leib in Christo, Römer 12, Vers 5. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben, Charismata haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, prophetisch reden, geistgewirktes, spontanes Sprechen in die betreffende Lage hinein, auch Deutung des prophetischen Wortes oder der Zeitumstände. Es sei Prophetie, so lasst uns weissagen, nach dem Maße des Glaubens. Es sei praktischer Dienst, Diakonie, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der, der lehrt, er bleibe in der Lehre. Es sei der, der ermahnt, ermuntert, zuspricht, der bleibe in der Ermunterung, der da mitteilt in Einfall, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ich denke, hier könnte jeder von uns was finden. Haben wir nicht alle reichlich Gelegenheit, um nur eines hervorzuheben, einen Menschen zu ermuntern, einen verzagenden älteren oder ratlosen jüngeren Menschen einen Dienst der Ermunterung, des Zuspruchs zu tun in die jeweilige Lage hinein, bei einem Krankenbesuch oder wann auch immer. Zuspruch, Barmherzigkeit. Ich lernte einen Bruder kennen, der hat dann fleißig weitergelesen in Römer 12. Und er hat auch all das, was ab Römer 12, Vers 9 noch alles steht, das hat er dann noch weitergezählt als Gnadengaben. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, Bruderliebe, Ehrerbietung, Gastfreundschaft, und er sprach dann mal irgendwo von der 25. Gnadengabe nach Römer 12. Ich will das jetzt nicht beurteilen, ob das legitim ist. Mir scheint, ab Vers 9 ist auch manches unter der Rubrik Geistesfrucht unter einzuordnen, nicht nur Geistesgabe, denn die Liebe ist eine Geistesfrucht.
Kassette bitte wenden.
Jeder, was das Thema Gnadengaben betrifft, lass dir die Gabe zeigen, meine aber nicht, du musst eine Gnadengabe praktizieren, zu der du überhaupt keine Gabe empfangen hast. Ich habe mir überlegt, was kann die Gnadengabe des jungen Timotheus gewesen sein? Es geht aus dem Text nicht hervor. Ich habe eine Vermutung. Wahrscheinlich war er kein mitreißender Evangelist, der sich da auf die Straße stellte und die Leute scharenweise an sich fesselte. Vielleicht lag seine Gnadengabe gerade darin, auf dem Gebiet, was er so besonders nötig hatte, dass er mit Weisheit ermahnen konnte, dass er mit Weisheit, Demut und Geschicklichkeit die Alten und die Jungen, die Brüder und die Schwestern, die Streithähne, die sich verbissen hatten in irgendein Thema, ich habe aber Recht und du kannst ja nicht Recht haben, ist das die Gesinnung Christi? Aber wie oft kommt es vor, auch unter uns vielleicht, dass er die Gnadengabe hatte, da wirklich in Demut und Weisheit die zu ermahnen. Das könnte ich mir denken, war vielleicht die besondere Gabe dieses jungen Mannes. Erstens Glaube, zweitens Gnade, drittens Gnadengabe, viertens Heiliger Geist. Vers 7, Jahreslosung vor ein paar Jahren. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, des gesunden Sinnes oder der Zucht. Der Geist der Kraft, Dynamis, göttliche Dynamik, der Geist der Liebe, Gottesliebe, Agape, und der Geist der Besonnenheit oder Zucht. Die drei Verkündiger, Dankmar Fischer von Hamburg, der dort auf St. Pauli arbeitet, und Manfred Mössinger und Friedhold Vogel. Die drei Verkündiger haben an einem Neujahrstag vor einigen Jahren auf der Bibelkonferenz Städte Langensteinbacher Höhe über eben diesen Vers gemeinsam zu dritt gesprochen. Ich habe es sogar dann abgetippt in die Schreibmaschine und es erschien in Gnade und Herrlichkeit. Und ich erinnere mich, als letzter sprach der Evangelist Friedhold Vogel. Er sprach dann über die Liebe. Der eine Bruder hatte gesprochen über die Kraft, der andere Bruder hatte gesprochen über die Zucht oder Besonnenheit. Und dann fasste nachher Friedhold Vogel das alles zusammen und sagte, die Liebe ist nun die Brücke zwischen beiden. Es genügt nicht, wenn nur Kraft da ist in der Gemeinde Gottes. Kraft allein kann zu überschäumendem Aktivismus werden. Da braucht es auf der anderen Seite die Besonnenheit, die besonnene Zucht. Aber wenn einer nur Besonnenheit ist, hat nur Besonnenheit, nur besonnen, nur langsam, nur vorsichtig. Da sehe ich Irrlehre, da sehe ich Irrlehre. Ich kenne auch solche Brüder, da hört man fast nur noch was über Irrlehre. Vorsicht, Vorsicht, besonnen, Vorsicht. Wir können nicht nur über Irrlehren sprechen, wir können nicht nur sagen, vorsichtig, vorsichtig. Wir müssen auch Dynamik haben. Und da sagte Friedold Vogel in sehr feiner Weise, die Liebe, die hält beides zusammen und beides im Gleichgewicht, dass die Kraft nicht ausartet zu überschäumendem Aktivismus und dass die Besonnenheit nicht wird zu einer Kälte oder Steifheit oder Starrheit. Die Liebe bringt es alles zusammen ins Gleichgewicht. Sehr schön gesagt. Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist war da und so ist es doch nicht hoffnungslos für diesen jungen Timotheus. Fünftens, Auferstehungsleben, göttliches, ewiges, unendliches Leben ist da. Vers 10, jetzt aber geoffenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Ich komme gleich nochmal auf diesen Vers zurück. Leben, wirkliches Leben, göttliches Leben, ewiges Leben, Leben Gottes, Leben, das allein den Namen verdient. Der erbarmungswürdigen Situation des jungen Timotheus steht eine fünffache göttliche Ausrüstung gegenüber: Glaube, Gnade, Gnadengabe, Geist, Auferstehungsleben. Und jetzt nenne ich nochmal zum Schluss fünf Dinge. Und jetzt wollen wir den Horizont etwas erweitern. Der erbarmungswürdigen Situation steht ein fünffaches heilsgeschichtliches Handeln Gottes gegenüber. Erstens Vorsatz der Äonen. Zweitens Epiphanie des Retters. Drittens Überwindung des Todes. Viertens Offenbarung eines ganz neuen Evangeliums. Fünftens Herausrufung der Glieder des Leibes. All diese Dinge stehen in unserem Text. Erstens Vorsatz der Äonen. Haben Sie es vorhin bemerkt? Paulus greift ganz weit zurück. Gott hat für dich, Timotheus, vorgesorgt. Nicht erst heute oder gestern oder vorgestern, vor Grundlegung der Welt schon. Ehe du da warst, ehe ich, Paulus, da war, ehe überhaupt ein Geschöpf da war, ehe die Welt geschaffen war, da hat Gott schon für dich vorgesorgt und all die Gnade bereitgestellt, die du, Timotheus, brauchst. So steht es doch in Vers 9. Errettet und berufen mit heiligem Ruf nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben ist. In Epheser 3, Vers 11 ist einmal die Rede von einem Vorsatz der Äonen, den der Vater in Christo gefasst hat. Vorsatz der Äonen. Ehe die Schöpfung war, ehe die Äonen waren, ehe Gott Raum und Zeit und Schöpfung ins Dasein gerufen hat, da hat er mit dem Sohn geplant, den Plan der Äonen gemacht. Da war die Rede von dem Kreuz auf Golgatha. Da wurden auch wir auserwählt in Christo vor Grundlegung der Welt schon. Epheser 3, Vers 11. Nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Unsere Brüder Arthur Muhl und Adolf Heller haben immer sehr fein unterschieden, und Arthur Muhl tut es heute noch, unterscheidet immer Ratschluss und Vorsatz. Ratschluss und Vorsatz. Ratschluss, sagt Arthur Muhl, ist etwas, wo die Geschöpfe mitwirken. Ich habe auch das ausführlich behandelt in dem Buch Die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. Ein Buch, das kein Mensch mehr kauft. So sehr sind wir abhängig von unseren Gefühlen oder Ängsten. Wenn man Angst hat, dann kauft man 8000 Stück in einem halben Jahr. 1983 hatten die Deutschen Angst, aber seit Gorbatschow so schön in die Kameras lächelt, hat niemand mehr Angst. Demnächst kann ich den Rest der Auflage nach Moskau schicken. Gorbatschow, du bist schuld. Nun verbreitet die bitte auch mal in deinem Reich. Entschuldigen Sie diese scherzhafte Einlage. Also, vor Grundlegung der Welt war schon die Gnade da, die der Timotheus braucht. Aber ich wollte was sagen über Ratschluss und Vorsatz. Ratschluss, da haben die Engel mitgewirkt. Da haben die Geschöpfe auch ihre Weisheit oder Torheit mit eingebracht. Vorsatz, das hat Gott allein mit seinem Sohn besprochen. Vorsatz. Vor Grundlegung der Welt, Timotheus, war die Gnade für dich schon da. Also Paulus greift ganz weit zurück. Damals schon hat Gott vorgesorgt, Timotheus, für die Gnade, die du heute brauchst. Erstens Vorsatz der Äonen, zweitens Epiphanie des Retters, Vers 10. Jetzt möchte ich mal wieder zeigen, was Paulus fertigbringt, vielmehr was der Heilige Geist fertigbringt in einem einzigen Satz, in wenigen Worten. Ruprecht Beyer, unser lieber Bruder Ruprecht Beyer, durch viel Krankheitsnot gegangen, oft dem Sterben nahe, so ist er auch berechtigt und befugt und legitimiert, ein Buch zu schreiben über getrostes, seliges Sterben. Das ist ja die Neuerscheinung, die dort auf dem Büchertisch liegt. Unser Bruder Ruprecht Beyer hat gesagt, mit meinen Schülern habe ich oft in der Schulklasse geübt, fasst euch kurz, zeigt mal her euren Aufsatz, aha, da könnt ihr noch ein paar Worte weglassen. Und das weiß ich sehr gut, wenn man im Verlag oder Redaktion arbeitet, seit Jahrzehnten, dass ein Satz sehr gewinnen kann, wenn man einen doch auch vielleicht wiederum wegstreicht in einem Satz. Aber jedes vielleicht können Sie auch nicht wegstreichen, manchmal muss es vielleicht auch stehen bleiben. Ruprecht Beyer hat es mit seinen Schülern geübt und er ist auch einer, der macht keine unnötigen leeren Worte in seinen Büchern. Da sitzt jeder Satz. Aber Ruprecht Beyer würde mir gewiss nicht böse sein, wenn er das hört, dass ich sage, der Paulus kann es noch besser. Der Heilige Geist in den inspirierten Worten der Bibel bringt das natürlich noch viel besser fertig. In wenig Worten, ohne überflüssige Schnörkel, Erstaunliches zu sagen. Vers 10. Jetzt aber geoffenbart, also diese Gnade war schon da, bereitgelegt, vor Grundlegung der Welt, vor den Äonen, jetzt aber geoffenbart durch die Epiphanie unseres Retters, durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Wenn Sie das so lesen, durch die Erscheinung unseres Heilandes, da wird wohl kaum jemand von uns vermuten, dass das eine politische Provokation ist, was hier steht. Eine politische Provokation. Ja, jetzt rede ich auch mal politisch, obwohl ich sonst kein politischer Prediger bin. Durch die Epiphanie unseres Retters, das Wort Retter heißt auf Griechisch Soter. Und Soter nannten sich auch die römischen Cäsaren. Soter, Retter, Heilbringer, Heilskönig einer Epoche. Wenn sich also die römischen Cäsaren als Soter bezeichneten, als Heilskönig und Retter einer Epoche, und Paulus sagt hier, durch die Epiphanie unseres Soter Jesus Christus, unser Soter heißt Jesus Christus, unser Retter, unser Heilskönig ist nicht ein Cäsar in Rom, sondern ist Jesus Christus, dann schreibt also Paulus hier genauso, als wenn jemand in Deutschland 1937, 39, 41, 43 in Schriften betont hätte, unser Führer heißt Jesus Christus, unser Führer, dem wir gehören und folgen, Führer befiehlt, wir folgen, das ist Jesus, dem folgen wir, der befiehlt. Nicht wahr? Wenn wir das 1943 veröffentlicht hätten irgendwo, da wäre der Weg zum KZ gar nicht weit gewesen, sehr kurz wäre dieser Weg gewesen, da wären wir ganz schnell dort gelandet. Und so sagt hier Paulus, unser Soter, unser Heilskönig, nicht nur Heiland, sicher auch der Heiland für mich und für dich. Aber das Wort hat nicht nur einen privaten Klang, sondern einen umfassenden Klang. Er ist der Retter. Er ist der Heilskönig für Israel und die Nationen. Nicht irgendein römischer Cäsar ist der Heilbringer. Der Hitler wollte auch ein Heilbringer sein, Neuordnung Europas und der Welt. Was daraus geworden ist, wissen wir. Wir leiden heute noch unter den Folgen. Jesus ist der wahre Führer und ist der wahre Cäsar und ist der wahre Heilbringer für Israel und für die Völker. Und dieser unser Retter und dieser unser Heiland, der ist jetzt, Timotheus, ich habe es dir ja oft genug gesagt, was hier los war vor 30 Jahren, der ist hier erschienen, in unserer Mitte ist er aufgetreten. Die Epiphanie des Retters. Erstens Vorsatz der Äonen, zweitens Epiphanie des Retters, drittens Überwindung des Todes. Ich habe das ja oft genug gesagt, Timotheus, was hier los war, dieser Jesus, der ist gekreuzigt worden, aber er ist auferstanden von den Toten. Auch ich habe ihn gesehen, wenngleich erst später vom Himmel her, vor Damaskus. Aber es gibt genügend Zeugen. 1. Korinther 15 sind ja etliche aufgezählt, sogar 500 Brüder auf einmal. Drittens die Überwindung des Todes. Dazu lese ich noch einmal Vers 10 der zweiten Hälfte. Welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Den Tod zunichte gemacht. In der Siegener Zeitung haben Sie vielleicht die Anzeige gesehen für meine Dienste gestern und heute. Die waren in der Nähe platziert von Todesanzeigen. Und in allen Zeitungen finden Sie immer wieder Traueranzeigen, Todesanzeigen. Verstorben, verstorben, verstorben. Auch gerade in diesem Jahr sind schon eine ganze Reihe mir bekannter Brüder heimgerufen worden. In Stuttgart und Umgebung, Brüder, die Sie vielleicht nicht alle kennen werden, ein Schwiegersohn von Adolf Heller und der Bruder Fritz Pflüger, der auch in früheren Jahren in Deutschland und Schweiz viel am Wort gedient hat, über 90 Jahre, verstorben, heimgegangen, warteten auf die Entrückung, aber so früh kamen sie nicht, verstorben, verstorben. Und hier steht nun, der Tod sei überwunden, welcher den Tod zunichte gemacht. Kann man das wirklich sagen? Paulus, hast du nicht übertrieben? Der Tod ist zunichte gemacht. Der Tod steckt doch in uns, in unserem Fleische drin. Und wir gehen ihm dem Fleische nach entgegen. Und täglich die Trauerzüge, die Beerdigungen, fragen Sie mal einen Pfarrer, der dauernd Beerdigungen zu halten hat, ob der Tod überwunden ist oder nicht. Ist das nicht Autosuggestion? Reden wir uns nicht was ein? Nein, nein, Paulus hat schon recht. Ich will ein Bild gebrauchen. Ich will ein Bild gebrauchen. Den Tod zunichte gemacht. Wenn da ein Bergwerksunglück ist und da sind so und so viele Bergleute unter Tage eingeschlossen und man kann eine Verbindung zu ihnen herstellen, erst einmal eine telefonische Verbindung herstellen, man kann mit ihnen reden und dann schließlich wird es möglich, dass jemand zu ihnen heruntergelassen wird. Man hat irgendeine Öffnung und eine Verbindung fertiggebracht. Und der nun herabgestiegen ist, der holt den Ersten herauf. Und der Erste ist herausgekommen oben. Und der meldet sich oben am Telefon und sagt, ihr Kumpels da unten, habt keine Sorge, ich bin oben und jetzt geht es laufend weiter. In dem Sinne, da ist die Befreiungsaktion sozusagen schon gesichert, wenn der Erste draußen ist. Und so ist es zu verstehen, wenn Paulus hier sagt, den Tod zunichte gemacht. Der Erste ist draußen. Und sogar noch ein paar mehr als die Ersten, als der Erste. Denn in Matthäus 27 steht ja, dass nach der Auferstehung Christi auch noch weitere Heilige alten Bundes herausgekommen sind. Diese sehr wichtige Stelle, die sonst wohl keine Parallele mehr hat im Neuen Testament, keine direkte, Matthäus 27, 51 bis 53, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nach seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung ist was ganz anderes möglich als vor seiner Auferstehung. Wer vor seiner Auferstehung erweckt wurde, wie der Lazarus, Jüngling zu Nein, Töchterlein des Jairus, mussten wieder sterben, kamen nur zurück in ihr irdisches, sterbliches Leben. Nach der Auferstehung ist nun Geistleiblichkeit möglich. Jesus ist der Erstling. Der Erstling ist schon draußen. Die im Alten Testament schon verheißenen Totenauferweckungen haben schon begonnen. Und was wir an Totenauferweckungen erwarten und vor uns haben, das ist nur die Fortsetzung eines Prozesses, der grundsätzlich schon begonnen hat. Und so ist der Tod zunichte gemacht. So ist er bereits überwunden. Und die Aktion geht weiter. Wir warten auf die Auferstehung der Erstlinge nach 1. Thessalonicher 4. Und dann geht es Zug um Zug weiter und weiter. Mag auch sein, dass es eine fortlaufende Auferstehung gibt, wie das manche Brüder ja bezeugt haben und für wahrscheinlich gehalten haben, ob das nun am dritten Tage ist oder ob das länger dauert. Die Mystiker, der Michael Hahn, Dr. Paul Müller, Karl Geier haben da öfter darüber gesprochen, dass es bereits Auferstehungsmöglichkeiten gibt am dritten Tage. Mag sein, dass Gott sowas tut, und wenn es nicht am dritten Tage ist, dann irgendwann später, dass da Dinge geschehen. Leere Särge hat man gefunden. Gottes Wort sagt darüber kaum etwas. Man muss schon mehrere Stellen kombinieren, um darüber was zu sagen. Man sollte, meine ich, daraus keine Lehre machen, sehr, sehr vorsichtig darüber sein. Ich kenne glaubwürdige Brüder, die lehnen das total ab. Haben Sie vielleicht auch schon kennengelernt. Ich lehne das aber nicht ab. Glaube mit Dr. Paul Müller und Karl Geier, dass es sowas gibt. Aber vielleicht nur selten, vielleicht auch weniger selten. Wir wollen aber nicht spekulieren, wollen auch nicht in Friedhöfen herumstochern und uns durch Augenschein überzeugen wollen. Das machen wir bitte nicht. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Doch grundsätzlich warten wir auf das nächste große Geschehen, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, Auferstehung der Toten in Christo und Entrückung der Lebenden und der Toten, soweit sie an Jesus glauben. Vorsatz der Äonen, Epiphanie des Retters, drittens Überwindung des Todes, hat bereits begonnen. Und in Verbindung damit viertens, Offenbarung eines ganz neuen Evangeliums, das es vorher so nicht gab. Vers 10 am Schluss und Vers 11 am Anfang muss man richtig betonen. Den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin. Manche haben schon gemeint, dieser Paulus, das ist einer, der nimmt sich aber selber wichtig. Auch als Frommer hat er einen ungebrochenen Egoismus. Ich, mein Evangelium, als ich bekehrt wurde, da bin ich nicht hinaufgegangen zu denen da in Jerusalem und habe gesagt, Petrus, Jakobus, Johannes, jetzt bin ich errettet. Erlaubt ihr mir bitte, dass ich ein bisschen euch helfe? Nein, das darfst du nicht. Du darfst Geld einsammeln, Plakate verteilen oder Traktate und darfst die Stube putzen in den Versammlungen und in den Katakomben aufräumen. Du verstehst doch, Bruder Paulus, am Wort dienen kannst du nicht mit deiner Vergangenheit. Nein, so ging es nicht. Es ging ganz anders. Paulus hat aber nicht angeklopft. Darf ich auch bitte mit euch predigen? Ja, komm her, predige mit und wir unterweisen dich noch ein bisschen. Sondern Paulus legt Wert auf die Feststellung, er habe sein Evangelium nicht von Menschen gelernt, Galater 1, auch nicht von den Zwölfen gelernt, sondern es direkt empfangen durch Offenbarung Jesu Christi. Bei Paulus war das echt. Wenn heute Menschen kommen und sagen, ich habe mein Wissen nicht aus der Bibel, ich habe mein Wissen nicht von Brüdern, ich habe direkten Draht nach oben, ich bringe was Neues, neue Offenbarungen, die nicht in der Bibel stehen, dann müssen wir das heute ablehnen. Denn wir haben ein vollendetes Wort. Damals aber war es bei Paulus echt. Und ich staune wirklich über die geistliche Höhenlage dieser Brüder aus der Beschneidung in Galater 2, eines Petrus, eines Jakobus, eines Johannes. Da kommt dieser neu bekehrte Terrorist. Da kam der wütendste Verfolger der Gemeinde. Und dann sagt er auch noch zu den, die für Säulen geachtet wurden, zu den Säulen der Gemeinde in Jerusalem, sagte auch noch Galater 1 und Galater 2, also Brüder, ich hab's nicht von euch und ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass ich sogar manches Neue bringe, das ihr so noch nicht wisst und kennt, das habe ich direkt von Jesus. Wie hätten wir dann da vielleicht reagiert? Du sollst doch mal bitte sofort den Mund halten, denk doch mal bitte an deine Vergangenheit. Wendehälse, sagen sie in der DDR zu Egon Krenz und solchen Leuten, die drehen sich nach dem Wind. Und das hätte man dem Paulus damals auch sagen können. So, so, jetzt auf einmal machst du mit uns mit. Wer bist du denn? Denk mal an deine Vergangenheit. Und ich staune über die geistliche Höhenlage dieser Brüder. Von Paulus muss eine solche Ausstrahlung ausgegangen sein, ein solches Christusleben, eine solche Demut, ein solcher Ernst, eine solche Liebe Gottes, dass ein Jakobus und Kephas und Johannes als dieser ehemalige Terrorist ihnen gegenübertritt, dass sie erkennen, das ist echt. Nicht nur die Bekehrung ist echt, sondern auch seine Berufung auf Offenbarungen Jesu Christi, das ist echt. Jawohl, Bruder Paulus, komm her, wir geben dir die Rechte der Gemeinschaft. Du deinen Dienst und wir tun unseren Dienst. Eine Höhenlage, so hat auch schon Professor Ströter geschrieben, bevor die Jerusalemer Muttergemeinde vom Schauplatz abtritt, zeigt sie sich in einer geistlichen Höhenlage. ein ganz neues Evangelium. Kann ich jetzt nicht viel drüber sagen, denn wir sind ja noch in der Raumzeitwelt und ich will die Zeit nicht allzu sehr überschreiten. Paulinisches Evangelium, was ist das? Kurz geantwortet, wo die vier Evangelisten aufhören, da fängt Paulus erst richtig an. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, gegen Ende der Evangelien, Passion, Leiden, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt. Und da, wo die aufhören, da fängt das paulinische Evangelium an. Denn er sagt in 1. Korinther 15, ich habe euch als erstes überliefert, dass Jesus gekreuzigt, begraben, auferstanden, erschienen. Da fängt er an. Und dann bezeugt er die Lehre für die Gemeinde. Und dann bezeugt er Christus als Haupt des Leibes. Und dann bezeugt er die großen künftigen Gottesgedanken mit der Gemeinde und dem ganzen All. Das ist sein spezieller Auftrag. Paulinisches Evangelium. Und fünftens, Herausrufung der Glieder des Leibes. Noch einmal Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und so weiter. Errettet und berufen. Heute findet statt die Errettung und die Berufung der Glieder des Leibes. Das ist heute dran im Plane Gottes. Und die Reihenfolge ist nun die für die Zukunft: Vollendung der Gemeinde, Vollendung Israels, Vollendung der Völker und Vollendung des Alls. Das ist Gottes Programm für die Zukunft. Die Gemeinde ist auf Platz Nummer 1. Früher war Israel auf Platz Nummer 1 im Alten Bunde. Und für die Nationen gab es einen Silberstreif am Horizont. Heute aber ist die Gemeinde, die Glieder des Leibes, auf Platz 1 seit Apostelgeschichte 15. Seit jenem gewaltigen Übergang, wo das erkannt wurde von den Aposteln. Die Gemeinde ist auf Platz Nummer 1. Noch ehe Israel errettet wird als Volk, das kommt auch mal, ganz Israel wird errettet, Römer 11. Aber zuvor geht ein das Pleroma der Nationen und dann erst das Pleroma Israels. Und dann kommen die Nationen dran und dann das Universum, die Schöpfung. Das ist Gottes Plan. Was ist heute dran? Ihr Lieben, wir müssen einen Blick haben. Was ist heute dran, damit wir heilsplanmäßig arbeiten können? Heute ist nicht dran die Rettung der ganzen Welt. Manche schreien immer Welterweckung, Welterweckung, das können wir nicht machen, auch nicht mit noch so viel Gebet. Heute ist dran die Herausrufung der Glieder des Leibes. Heute ist auch nicht dran christliche Politik und Weltverbesserung. Heute ist dran die Herausrufung der Glieder des Leibes. Ich bin am Schluss. Der erbarmungswürdigen Situation steht eine göttliche Ausrüstung gegenüber. Eine fünffache göttliche Ausrüstung. Glaube, Gnade, Gnadengabe, Geist, Auferstehungsleben und, wenn wir den Horizont noch weiter nehmen und umfassender, ein fünffaches heilsgeschichtliches, göttliches Handeln, das schon vor Grundlegung der Welt begonnen hat, Vorsatz der Äonen, Epiphanie des Retters, Überwindung des Todes, Offenbarung eines ganz neuen Evangeliums, Herausrufung der Glieder des Leibes, das ist Gottes heilsgeschichtliches Handeln. Das sind die großen Taten Gottes. Und da darf sich ein jeder von uns in diesen Heilsplan und in dieses Handeln Gottes als ein Glied eingefügt sehen. Jeder, der dem Christus als Glied angehört, an seinem Platz. Und der Herr erwartet von uns nichts Unmögliches, sondern dass wir mit der Gnade, die da ist, und dass wir mit dem Glauben, der uns geschenkt wird, nun einfach dienen und treu sind. Amen.